Steine sind dazu geeignet, seinen eigenen Bruder zu erschlagen. Wer anfängt, Bibel zu lesen, wird das auf den ersten Seiten der Bibel finden. Und Steinigung gibt es auch an anderen Stellen, um vom Bösen frei zu werden, das Böse auszurotten. Da steinigt man dann. Bis hin zur Parodie, Steine, frische Steine beim Leben des Brian. Und im Neuen Testament, die Steinigung, da versucht man eine Frau, eine beim Ehebruch ertappte Frau zu steinigen, obwohl die gar nicht verheiratet ist. Und ich mich natürlich frage, wo der Ehebrecher auch ist, der ist nämlich nicht in der Szene dabei. Man versucht, Jesus zu steinigen. Stephanus wird tatsächlich gesteinigt. Beim Paulus macht man auch den Versuch, aber er überlebt. Und manche Situationen sind steinreich, so wie manche Geschichten uralt sind. So ein Stein hat ja auch seine Geschichte. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Jahre dieser Stein alt ist. Bin kein Geologe. Dieser Stein, weiß ich, ist uralt. Wie so manche alten Geschichten auch in unserem Leben. Sollte ich sowas loslassen? Abgeben? Aber dann habe ich ja nichts mehr in der Hand gegen einen anderen. Da würde mir ja etwas fehlen. Oder soll ich diesen Stein irgendwo liegen lassen? Da, wo er mich im Moment nicht stört, aber eines Tages vielleicht doch zur Stolperfalle wird und ich wieder daran Anstoß nehme, an dieser alten Geschichte? Oder sollte ich ihn nicht noch besser festhalten? Da weiß man, was man hat. Denn bevor man mit leeren Händen dasteht, ist doch immerhin besser, etwas in der Hand zu haben. Oder? Und manches nimmt man dann mit bis ins Grab. Auch wenn das letzte Hemd keine Taschen hat, man kann es ja in der Hand behalten. Dieser Stein könnte stehen für eine alte Geschichte. Von damals, ganz früher, wo mir Unrecht widerfahren ist. Oder jemand mich belastet hat. Und wenn wir das mal gemacht haben heute, den Stein bis jetzt in der Hand gehalten haben, wenn wir etwas festgestellt haben. Der war hart und kalt, als wir ihn aufgegriffen haben. Der ist jetzt warm geworden. Das heißt, man kann sich an manchen Dingen auch erwärmen, wieder aufwärmen. Bis dahin, dass manche Steine dann irrtümlich als Handschmeichler gelten. Und doch ist so ein Stein beschwerlich und hinderlich. Aber warum loslassen? Lieber festhalten. Immerhin nährt es ja auch meine Illusion, mit diesem Tatbestand über einen anderen noch Macht zu haben. Im Monat März haben wir eine Predigtreihe hier in der Mollertgasse, was die Gemeinde wertvoll macht. Und ich glaube, das, was Gemeinde wertvoll macht, ist, dass die Gemeinde ein Raum ist, wo man loslassen und abgeben kann. Wo man vergeben kann und Vergebung erfährt. Das Gebet, Herr, vergib mir meine Schuld, gewährleistet wirklich, dass Gott mir vergibt, dass ich Vergebung erfahre, entlastet werde und frei werde. Und wenn ich sage, ich habe gesündigt gegen Gott und Menschen, das ist auch eine biblische Aussage, dann geschieht dieses Wunder, dass Gott wirklich vergibt. Aber die Menschen, wie ist es da? Ich erinnere mich noch daran, und das Heft habe ich heute noch aufbewahrt, auch so eine alte Geschichte. Schulkind war ich damals. Zweites Schuljahr, Volksschule. Wir sollten damals einen kleinen Aufsatz schreiben. Das haben wir damals tatsächlich gemacht. Und in diesem Aufsatz habe ich den Satz geschrieben über meine Lehrerin, der lautet, Frau Nolte hat fettige Haare. Frau Nolte hat fettige Haare. War eine super Lehrerin, die Frau Nolte. Die liest das natürlich auch, diesen Satz, als sie das dann zu Hause auswertet. Wie reagiert die Frau Nolte? Sie hat mit meinen Eltern gesprochen. Hat sie wirklich gemacht. Interessant ist, was sie denn gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, so sinngemäß, daran sieht man, dass ihr Sohn die Hausübung alleine macht. Dass nicht zensiert wird. Das Schöne ist, dass diese Frau Nolte die Fähigkeit hatte, die ganze Sache mit Humor zu sehen. Mir das überhaupt nicht übel genommen hat. Und da erinnere ich mich daran, dass manches, was uns belastet, was wir so festhalten oder auch anderen antun, nicht alles, was uns belastet oder was beleidigt, muss uns wirklich beschweren. Manches muss man auch nicht so ernst nehmen. Die Frau Nolte nahm es mit Humor. Und ich habe sie als meine Lehrerin wirklich geliebt und verehrt. Und da habe ich einen tollen Unterricht erlebt. Und dann kommt mir noch etwas anderes in den Sinn. Als wir frisch verheiratet waren und so unsere Wohnung dann eingerichtet haben, hatten wir einen Umzug. Da habe ich so einen 3,5 Tonner gefahren, um so ein paar Sachen zu transportieren über die Autobahn. Und das war eine weite Strecke. Und dann musste man ja auch irgendwann mal Pause machen. Und dann habe ich, wie ich es gewohnt bin, auf eine Autobahnraststätte raus, auf den PKW-Parkplatz und rückwärts eingeparkt mit diesem Fahrzeug. Das war ein bisschen größer als ein Auto. Bei diesem Einparken habe ich ein anderes Fahrzeug beschädigt. Das war hinten also richtig massiv eingedrückt, das gesamte Heck. Und das hatte auch noch ein ausländisches Nummernschild. Es war eine Raststätte mit Tankstelle und einem kleinen Restaurant. Und ich habe die Tankstelle abgesucht nach dem Inhaber dieses Fahrzeugs und auch das Restaurant. Ich habe wirklich mich bemüht, den Fahrer dieses Fahrzeugs zu finden, um das zu klären, was mir da passiert ist. Ich habe diesen Fahrer nicht auftreiben können. Ich bin also erfolglos gewesen. Ich habe dann noch eine halbe Stunde gewartet und bin dann weitergefahren mit dem Fahrzeug. Und da kommt natürlich die Frage, soll ich das auf sich beruhen lassen? Hat ja keiner irgendwie, ist ja keiner ansprechbar gewesen. Nein, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe die nächste Polizeistation aufgesucht und mich selbst angezeigt. Gesagt, das ist mir da und da passiert. Ich habe das und das Fahrzeug beschädigt und ich bin dafür verantwortlich. Machen Sie das irgendwie ausfindig, den Fahrer dieses Fahrzeugs. Ich habe also Schuld zugegeben und bekannt an der Stelle. Auch wenn in dem Moment, ich weiß nicht, was für Folgen gehabt hätte. Und so erleiden Menschen durchaus Schaden und werden beschädigt, auch durch uns manchmal, auch wenn sie das gar nicht so direkt mitbekommen. Aber etwas nimmt Schaden an ihnen, auch wenn wir ihnen nicht direkt begegnen. Nach einigen Wochen kam dann Post von der Polizei. Da stand sinngemäß drin, der Fall ist erledigt, das ist zu den Akten gelegt, der Fahrer konnte nicht ausgeforscht werden, das Fahrzeug war wohl gestohlen und dort abgestellt worden. Solche Dinge passieren. Was Gemeinde wertvoll macht, ist Vergebung der Schuld und auch Befreiung von der Last, die uns und andere am Leben hindert. Die Bibel heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, oder dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Und dann lohnt es sich, solch einen Stein abzugeben. Sünde zu bekennen, die uns belastet. Vergebung von Gott zu erfahren, frei zu werden. Und auch Reinigung zu erleben, wo man dann wirklich super sauber ist, aber im wirklichen Sinne. Dass Gott Schuld vergibt, ist für mich ein Wunder. Ich kann es nicht begreifen, nicht erfassen. Ich kann es zwar in der Bibel lesen und mir zusprechen lassen und es glauben. Aber dass dies geschieht und möglich ist, ist etwas für mich unfassbar Großartiges. Womit haben wir das eigentlich verdient? Und auf der anderen Seite befähigt Gott uns dazu, Schuld zu vergeben. Wir vergeben Schuld. Wenn wir das tun, nutzen wir eine Eigenschaft, die Gott uns vorgemacht hat. Eine Fähigkeit, die göttlich ist, die Gott uns verliehen hat. Und wer das mal riskiert, Schuld zu vergeben, erfährt, wie großartig das ist. Wie befreiend. Das ist ein echter Segen. Und trotzdem unbegreiflich, warum uns das manchmal so schwer fällt, jemandem zu vergeben. Denn mir fällt auf, dass wir von das, was wir von Gott her für uns beanspruchen, wenn wir sagen, Herr, vergib uns unsere Schuld und damit rechnen, dass Gott uns wirklich vergibt, es fällt uns anderen gegenüber sehr, sehr schwer. Und wir belasten uns damit. Welche Gründe gibt es eigentlich dafür, einem Menschen nicht zu vergeben? Ich denke, ein wesentlicher Grund ist ein emotionaler, dass man verletzt ist, gekränkt. Und dass man dann lieber den Stein auf die Wunde drückt, das lindert vielleicht den Schmerz, wenn man nicht vergibt. Wut wäre auch ein Grund, auch eine Emotion, wo man fest umklammert Dinge im Zorn bis hin zu Rachegedanken, wo man das am liebsten verwenden würde, um den anderen zu steinigen. Und ein dritter Grund wäre vielleicht ich habe wenigstens etwas in der Hand, sonst stehe ich mit leeren Händen da. Und ich kann das ja eines Tages gegen ihn verwenden und kann es ihm ja vorwerfen, wenn es also zu einer Retourkutsche kommt. Was ich faszinierend finde, ist, dass Gott uns Schuld vergibt, unsere Verletzungen heilt, uns unsere Wut nimmt und uns befreit von dem, was wir gegeneinander festhalten. Wie gehe ich also mit diesem Stein jetzt hier um? Was können wir heute damit machen? Denn das hat ja auch eine praktische Funktion. Ich kann das festhalten, was mich belastet. Ich kann Schuld festhalten. Ja? Und ich kann aber auch etwas anderes damit tun. Ich kann die Hand öffnen. Ich kann sagen, Herr, schau dir das an. Diese Schuld, die ein anderer mir zugefügt hat, oder was ich einem anderen schuldig geblieben bin. Du siehst meine Verletzung, meine Wut, das, was ich gegen einen anderen in der Hand habe. Gleichzeitig merke ich, ich bin damit nicht glücklich. Es belastet mich. Es behindert mich. Nimm das fort. Befreie mich davon, Herr. Jetzt die Frage, wird Gott das wegnehmen? Wird Gott das fortnehmen? Wird er mich davon befreien? Scheinbar nicht. Der Stein liegt immer noch da. Der Stein bleibt liegen. Solange ich diesem Stein die Fläche, die Basis dafür gebe. Und doch weiß ich, Gott will mich doch befreien von der Schuld. Und ich soll auch andere Leute befreien von Schuld. Ich soll ja auch vergeben, das, was ein anderer mir zugefügt hat. Und Gott möchte mich fähig machen zur Vergebung. So die Frage, ob ich das will, ob ich dann loslassen will. Vergebung geschieht im Handumdrehen. Vergebung geschieht im Handumdrehen. Dem Moment, wo ich das loslasse. Ich kann es Gott zeigen. Ja, mal ausprobieren. Ja, nicht, bitte nicht erschrecken. Das kann durchaus Krach machen und Lärm machen. Also wenn wir jetzt hier so eine Blechschubkarre hätten, dann würde das richtig scheppern. Vergebung geschieht im Handumdrehen. Dann, wenn man es fallen lässt. Wenn die Schuld, die mir zugefügt wurde und ich dann immer noch mit mir rumschleppe und einem anderen nachtrage, wenn ich das fallen lasse. Vergebung im Handumdrehen. Und ich glaube, das ist es, was eine Gemeinde wertvoll macht. Was die Gemeinde wertvoll macht. Dass wir hier einen Raum haben zum Üben. Wo es dann auch mal scheppern darf, wenn Vergebung im Handumdrehen geschieht. Wenn Gott uns unsere Schuld vergibt durch das Kreuz und wir befähigt werden, einander zu vergeben, durchs Loslassen, dann werden nämlich beide Hände frei. Dann werden wir handlungsfähig. Sicher sind Verletzungen noch spürbar. Ich spüre den Stein hier noch drauf. Den habe ich ja lang genug festgehalten hier. Und durch Wut ist manches vielleicht noch verkrampft. Das ist keine natürliche Haltung. So halte ich meine Hand normalerweise nicht. Und vielleicht habe ich sogar einen Muskelkater, wenn ich schlecht trainiert bin. Aber immerhin, wir stehen mit leeren Händen da. Was die Gemeinde wertvoll macht, ist nicht, dass sie steinreich ist. Wertvoll macht sie auch nicht die Schuld gegen Gott und gegeneinander. Ich glaube, was Gemeinde wertvoll macht, ist, dass man mit leeren Händen dasteht, weil Gott mir, uns Schuld vergibt und weil wir Dinge ihm vorlegen und loslassen können, weil wir einander Schuld vergeben, einander nichts nachtragen müssen, alte Geschichten, das, was wir so in der Hand haben und Beschwerliches. Doch was steht im Zentrum des Geschehens? Im Zentrum des Geschehens steht das Kreuz. 1961 wurde in Deutschland eine große Mauer gebaut, die Berliner Mauer. Und je nach Perspektive, aus welcher Seite man auf diese Mauer schaute, hieß es einerseits antifaschistischer Schutzwall, wenn man von Ost nach West schaute, oder Schandmauer, wenn man von West nach Ost schaute, je nach Betrachtungsweise und Blickrichtung. Jeder meinte, irgendwo im Recht zu sein, irgendwas gegen den anderen zu haben. Menschen wurden voneinander getrennt, wurden daran gehindert, zueinander zu kommen. Begegnungen waren fast unmöglich, wenn man nicht Verwandte dort hatte. Und wer es trotzdem versuchte, dass es zu Begegnungen kam, etwas überwand, der stand unter Strafe oder musste sogar mit seinem Tod rechnen, erschossen zu werden. Die Berliner Mauer ist wie die Schuld, die unüberwindlich zwischen Gott und Menschen und auch zwischen Menschen steht. Mauer ist so eine steingewordene Schuld, wo etwas einbetoniert ist und irgendwann versteinert. Und diese Mauer stand erstaunlich lang, 1961 bis 1989, 90. Und dann kam die Wende, 1989. Auch schon wieder Geschichte. Das sind so die Murmeln, die die Simone vorhin gezeigt hat. Die Murmeln, die schönen Dinge. Der Mauerfall, wo auf einmal etwas überwunden wurde, wo der Weg frei war zueinander. Und kurz darauf kamen die Mauerspechte. Das habe ich von einem Mauerspecht bekommen. Das ist ein Stück von der Berliner Mauer. Ich gebe das mal rum. Stammt aus Spandau, das weiß ich, weil ich das von einem Spandauer Mauerspecht bekommen habe. Was haben die Mauerspechte gemacht? Die Mauerspechte haben diese Mauer, die Jahrzehnte Menschen trennte, von beiden Seiten abgetragen. Die haben wirklich zu Hammer und Meißel statt zu Hammer und Sichel gegriffen, um diese Mauer abzutragen. Stückchenweise. Es hat lange gedauert. Bis das Stück raus war, etwa ein Jahr. Also es ist keine einfache Arbeit, aber es wurde von beiden Seiten gearbeitet, weil man zueinander kommen wollte. Wo Leute einerseits diese Mauer abgetragen haben, es war sehr mühsam und auch schmerzhaft. Ich weiß von meinen Freunden dort, die haben sich manche blauen Flecken, auch Schrammen geholt beim Ausstemmen. Das tut weh, wenn man Dinge abbaut, die zwischen Menschen stehen. Ist nicht so einfach, wie es zunächst scheint. Und gleichzeitig waren sie so begeistert, dass hier auf einmal Freiheit und der Blick füreinander möglich ist. Dass etwas überwunden wird, das zwischen Menschen steht und zerfällt. Und dass das möglich ist, wenn man von allen Seiten daran geht. Wie wäre es, wenn wir so Mauerspechte wären? Mauerspechte. Es bedeutet sicherlich Arbeit und Mühe. Aber der Lohn wäre Begegnung und Befreiung. Am besten von beiden Seiten. Wo jeder so seinen Anteil auch abträgt, wenn so zwischen etwas zwischen uns steht. Und wo man auch durchaus das Trennende vor Augen hat, das aber mit der Zeit schwindet, wenn man miteinander arbeitet. Dabei knirscht und dröhnt es durchaus, ist aber kein Grund aufzugeben. Auch wenn man vielleicht in solch einem Prozess, der länger dauern kann, Pausen braucht. Ich glaube, was die Gemeinde wertvoll macht, ist, ein bisschen Mauerspecht zu sein, Vergebung zu erfahren und auf Vergebung zu leben. Der Bibelvers dazu steht in Epheser 2, Vers 14. Durch Christus haben wir Frieden, schreibt Paulus. Er hat Juden und Heiden, und jetzt könnte man ergänzen, könnte man jeden von uns einsetzen, in seiner Gemeinde vereint und die Mauer niedergerissen, die trennend zwischen ihnen stand. Sie sind nun sein Volk. Als er sein Leben opferte, hat er ihre Feindschaft beendet. Daran erinnert uns ständig dieses Kreuz. Also, in der Gemeinde Jesu Christi leben und das Kreuz in der Mitte zu haben, ist etwas ganz Großartiges. Hier ist ein Ort der Begegnung. Bei diesem Stück Mauer trifft man sich am Kreuz, wenn man von beiden Seiten drauf schaut. Und was die Gemeinde wertvoll macht, ist sicher Vergebung. Dass wir unsere Schuld vor Gott bekennen und loslassen. Und auch einander vergeben im Zeichen des Kreuzes. Wo man loslässt, was man gegen die anderen in der Hand hat und was uns vielleicht auch andere auferlegt haben. Und dann heißt es in dem Lied, ins Wasser fällt ein Stein und Gott füllt dir die Hand. Und Gott füllt dir die Hand. Ich glaube, dass Gott uns zwei Hände gegeben hat, die wir füllen lassen sollen. Das geht am besten, wenn man mit vollen Händen zugreift in die Fülle, die Gott uns bereithält. Wenn man vorher beide Hände frei bekommt. Und dass wir dann den Segen, den Gott uns schenken möchte, nicht behindern. Sondern sagen, ja, Herr, ich greife mit vollen Händen zu, weil du mich segnen willst und beschenken willst. Wenn Gott uns die Hände füllt, beide Hände, einerseits zum Dienst an Gott und andererseits zum Dienst aneinander. Das ist, was Gemeinde wertvoll macht. Und damit möchte ich schließen. Und das Stück Mauer wird noch weiter durch die Reihen gehen. Und jetzt kommt es darauf an, was wir mit unserem Stein machen. Ich möchte einladen, dass wir einen Moment Stille haben. Zum Nachdenken, das, was wir vielleicht gegen andere in der Hand haben. Was andere uns auferlegt haben. wo wir das Gott ruhig zeigen und sagen, Herr, schau dir das an, dieser Stein steht als Symbol für das, was zwischen uns steht, zwischen Menschen oder auch zwischen Gott und mir. Ich kann Gott selbst gegenüber ja auch schuldig werden. Schau dir das an. Und dann zu überlegen, möchte ich das loslassen? Und dazu steht dieser Korb hier. Einfach solch eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich möchte heute diesen Bereich loslassen, Vergebung erfahren. Und das darf auch scheppern. Und ich hoffe, dass dieses Scheppern in unseren Ohren lange nachklingt, als Erinnerung daran, was hier geschieht. Dass Gott uns frei macht von Schuld, die zwischen Gott und uns steht und auch zwischen uns Menschen steht. Und dass wir auch diesen Moment, was diesen Bereich betrifft, unserer Schuld, nicht vergessen. Weil Symbole wirken durchaus nach. Das müssen wir uns auch klar machen, wenn wir uns darauf einlassen. Dass wenn wir so eine symbolische Handlung mal machen, unseren Stein abgeben, dass uns das auch daran erinnern wird, was hier geschieht. Und auch in unserem Leben nachwirkt. Das kann sehr befreiend sein. Denn Vergebung ist nicht etwas, was uns belasten möchte, sondern was uns befreit. Und dafür können wir Gott loben. Ich lade ein, einen Moment innezuhalten, zu überlegen, was möchte ich Gott vorlegen und was möchte ich loslassen. Und dazu mache ich mich auf den Weg. Hier und jetzt.